Wenn ich gerade mit Menschen spreche, dann höre ich immer wieder so den Unterton, das Leben ist echt nicht gerecht. Ich habe eine Menge Einschränkungen, Haufen Ärger und ich habe ja nichts getan. Das kam einfach so über mich mit dieser Krise. Manchmal ist es im Leben auch so, dass man tatsächlich gerade stehen muss für Fehler, die andere begangen haben. Selber hat man sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und so ist das manchmal echt schwierig in unserem Leben. Und das ist genau die Situation, die wir auch in unserem Predigttext heute haben, im Buch Daniel. Also es passt sehr, sehr gut in die heutige Zeit und die heutige Situation. Unser heutiges Thema lautet mitgefangen, mitgehangen. Wer hat Schuld an der Krise? Mitgefangen, mitgehangen, wer ist Schuld, hat Schuld an der Krise? Kommt zu Daniel 2. Verse 1 bis 30, mitgefangen, mitgehangen. Wer hat Schuld an der Krise? Wir fangen wieder ganz normal an. Ich gehe mit euch durch die Texte, durch die Verse. Ein paar Passagen lasse ich aus und erzähle sie nach, sonst wird es zu lange dauern, weil es viel Text ist. Wir haben wieder so eine einleitende Datierung, die haben wir oft im Buch Daniel. Da heißt es, im zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn sehr beunruhigte, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Also ein mächtiger König hat schlaflose Nächte wegen einem Traum. Schon allein das ist echt interessant. Er ließ alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm seinen Traum erklären sollten. Also er hat eine Menge Leute gehabt, die ihm helfen konnten. Sterndeuter, Magier und so weiter. Die kamen dann auch, heißt es dann hier, sie kamen und traten vor den König und sagten, und er sagte zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Sie erwiderten, klasse, ne, so, der König möge ewig leben. Er erzähle uns seinen Traum, dann werden wir ihm die Deutung sagen. Also, wie die ihm begegnen, ne? Kann man richtig vorstellen, König möge ewig leben, sag uns den Traum und wir geben hier die Deutung weiter. Und da ist jetzt schon die Schwierigkeit. Also da ist ein bisschen Misstrauen offenbar zwischen dem König und seinen Gelehrten. Da heißt es dann hier in Vers 5, der König erwiderte, nein, ihr müsst mir auch den Traum sagen, nicht nur die Deutung. Ich bestehe darauf, sonst lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Trümmer legen. Wenn ihr mir aber beides, den Traum und die Deutung, sagen könnt, beschenke ich euch reich und erweise euch hohe Ehren, also los, sagt es mir. Also, dass sie den Traum deuten, da hätte man sich ja auch was ausdenken können, was das bedeutet. Aber er sagt, nee, ich möchte auch den Traum von euch wissen. Ihr müsst in der Lage sein, meinen Traum zu sehen. Ja, dann geht's weiter. Die Ratgeber des Königs wiederholten, wenn der König seinen ergebenen Diener den Traum erzählt, werden wir ihm sagen können, was er bedeutet. Okay. Nebukadnezar sagt, ihr macht nur Ausflüchte, um Zeit zu gewinnen. Ihr habt genau verstanden, dass es mir mit meiner Drohung ernst ist. Ihr habt euch verabredet, mir eine lügenhafte Deutung aufzutischen. Jetzt ist also das Problem, also ihr merkt, das steigert sich so, ne? Da hat so eine Steigerung in dem Text, das wird immer brenzlicher, immer problematischer. Naja, und dann sagen die Gelehrten dann, dass sie nicht in der Lage sind, das erzähle ich jetzt nach, sie sagen, kein Mensch ist in der Lage, den Traum zu deuten. Kein Mensch. Wir können es nicht. Wir können ihn nur deuten, wenn du ihn erzählst, aber so geht es einfach nicht. Und dann platzt Nebukadnezar der Kragen. Was haben wir denn in Vers 12 und 13? Da packte den König die Wut und er befahl, alle Weisen Babyloniens umzubringen. Auch Daniel und seine Freunde sollen getötet werden. Also der macht keine Gefangenen. Der sagt einmal rundum, Kopf ab und dann habe ich meine Ruhe. Also er verlangt unheimlich viel. Sie können es nicht und dann sagt er, das ist das Ende der Weisen. Da ist dieses Misstrauen. Er hat den Verdacht gehabt, sie wollen ihm irgendwas auftischen. Und das wollten sie ja auch. Hätte er ihnen den Traum erzählt, hätte man ja irgendeine Deutung erzählen können. Aber so kamen sie eben aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so durchs Leben geht. Einem begegnet einem ja viel und manchmal muss man sich ein Urteil bilden. Manchmal ist das auch schnell und gut klar. Es ist klar, hier haben wir schuldig und hier unschuldig. Manchmal ist das schnell klar. Manchmal ist es auf den zweiten Blick aber plötzlich gar nicht mehr so klar. Kennt ihr vielleicht. Manchmal ist die Frage von Schuld und Unschuld eine Frage der Sichtweise. Nicht immer. Ja, also ich möchte ja nicht sagen, es ist immer Frage der Sichtweise. Das ist ja manchmal Tenor in der heutigen Gesellschaft. Es gibt ja nichts mehr, was so klar ist. Manchmal ist es ziemlich schnell klar und bleibt auch klar. Aber manchmal ist es eine Frage der Sichtweise. Wer ist jetzt eigentlich schuld? Und das ist auch das Problem hier. Wer ist schuld daran, dass Daniel und seine Freunde jetzt zum Tode verurteilt werden, obwohl sie nichts mit der Sache zu tun haben? Wie ist das jetzt eigentlich? Je genauer man fragt, je komplizierter wird das. Zunächst mal muss man sagen, diese babylonischen Weisen sind schuld. Die haben es nicht auf die Kette gekriegt und haben versucht, dem König was aufzutischen und jetzt ist es halt so. Könnte man sagen, sie sind schuld. Andererseits hätte Nebukadnezar ja nicht so reagieren müssen. Ne? Könnte man sagen, der ist schuld. Der hätte ja mal wenigstens ein bisschen differenzierter vorgehen können und checken Daniel und seine Freunde, also meine besten Weisen, das ist ja dann im Buch Daniel, wird das ja deutlich, dass es seine besten sind, die waren gar nicht dabei. Also kann ich die ja jetzt nicht auch einfach einen Kopf kürzer machen. Also könnte man sagen, Nebukadnezar, der hat das hier verbockt. Aus der Sicht von Daniel und seinen Freunden könnte man sagen, Gott hat's verbockt. Er hat dem König die Macht gegeben, dass er Jerusalem belagern kann und uns verschleppen. Im zweiten Vers, in Kapitel 1, also direkt am Anfang vom Buch Daniel, steht ja, Gott gab Nebukadnezar diese Macht. Also ist Gott schuld. Gott könnte aber sagen, ja Moment, nee. Ihr Volk Israel habt mit mir einen Bund geschlossen. Ein Abkommen. Da drin steht, wenn ihr fremde Götter verehrt, könnt ihr verschleppt werden. Und das ist jetzt eingetreten. Ich habe nur getan, was wir vereinbart hatten. Das haben wir im 5. Buch Mose dann, zum Beispiel Kapitel 30, Vers 1. Dort heißt es, ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam euch Segen bringt, Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr und eure Nachkommen nun trotzdem die Gebote des Herrn missachtet und zur Strafe vom Herrn, euren Gott, unter fremde Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung. In 5. Mose 28 wird das auch nochmal definiert. Ganz lang Segen und Fluch. Ein Bund ist ein Abkommen. Israel hat freiwillig eingewilligt. Und so müsste man ganz am Ende sagen, letztlich Schuld an der gesamten Misere ist das Volk, weil es den Bund gebrochen hat. Merkt ihr? Je weiter man fragt, je anders sieht es aus. Und dann sind plötzlich Daniel und seine Freunde, die ja eigentlich an der eigentlichen Situation vollkommen unschuldig sind, doch irgendwie mitschuldig, weil sie Teil des Volkes sind, das den Bund gebrochen hat und nun eben den vereinbaren Fluch durchleben muss. Merkt ihr? Also ich war erstaunt. Ich dachte, ja Moment, wer? Ach so, also bei der Vorbereitung muss ich da echt ein paar Kreise ziehen. Es ist hier echt eine Frage der Sichtweise. Was ist jetzt hier eigentlich? Das ist die Frage. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Die Krise, unverschuldet, in Anführungszeichen, ausgeliefert. Unverschuldet ausgeliefert, die Krise. Unverschuldet in Anführungszeichen. Ihr versteht jetzt, warum in Anführungszeichen. Eigentlich haben Daniel und seine Freunde nicht versucht, den König zu betrügen. Aber dass das Ganze so ist, liegt am Bundesbruch des Volkes und sie sind Teil von diesem Volk. Die Krise, unverschuldet ausgeliefert. Ihr habt jetzt ja bestimmt schon mitgekriegt, im Zuge dieser Corona-Geschichte wird ja auch immer mal wieder und wurde auch danach gefragt, wer ist eigentlich für den Mist verantwortlich? Ne? Habt ihr vielleicht mal mitgekriegt? Die Amerikaner sagen, die Chinesen. Die Chinesen sagen, nö, die Amerikaner. Amerikanische Soldaten haben bei einem Sportwettbewerb uns die Sache reingeschleppt nach China. Interessant, ne? Also da ist auch, okay, ja. Dann gibt es eine chinesische Wissenschaftlerin, die behauptet, den Beweis dafür gefunden zu haben, dass Corona vorsätzlich designt wurde. Also dass es nicht nur einen rein natürlichen Ursprung hat. Eine chinesische Wissenschaftlerin. Dem widersprechen viele Wissenschaftler, sagen, also Rat ab, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Denn 2013 wurde das Virus schon mal festgestellt in Fledermäusen, in sogenannten Hufeisen-Fledermäusen in der chinesischen Provinz Yunnan. Interessant. Gleichzeitig wurde es in Pangolinen festgestellt. Ich wusste gar nicht, was Pangolinen sind. Das sind irgendwelche Schuppentiere. Da kommt das auch drin vor. Und solche Tiere gelten in China als Delikatesse und wurden auf dem Markt in Wuhan verkauft. Also jetzt ist wieder, dann kommt es doch aus China. So, aber jetzt ist die Frage, wer hat es eigentlich verbockt? Wer muss eine dafür ins Genick kriegen? Ja, das ist ja mal, ne, die ganze Welt hat ja, ne? Ja, genau. Also ich, so, ich kann es mir nicht verkneifen. Nein, ich muss es sagen. Ich bekam letztens auch einen Post, da hat jemand gesagt, noch nie hat was aus China so lange gehalten und war so teuer. Ne? Also ne? Es ist, aber ja, offenbar kommt es aus China, aber kann man jetzt jemandem sagen, du hast es verbockt, du musst die Verantwortung tragen, wenn das doch aus der Natur übersprungen ist. Ich glaube, man nennt das im Fachbegriff Zoonose oder sowas. Wer ist jetzt verantwortlich? Also letztlich kann man ja nur sagen, wie bei Daniel, irgendwie unverschuldet in Anführungszeichen oder so. Ja? Wie ist das jetzt eigentlich? Das ist unsere menschliche, weltliche Perspektive. Die göttliche Perspektive, biblische, ist wieder eine komplett andere. Denn sie greift viel, viel weiter. Das haben wir auch hier im Text. Als wir Gott und den Bund ins Spiel bringen, sieht es plötzlich komplett anders aus. Und so ist das auch ausgehend von der Bibel mit Corona. Die Bibel sagt, die Welt hatte am Anfang mit solchen Sachen kein Problem. Die Welt, wie sie Gott geschaffen hat, kannte kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei, kein Tod, keine Krankheiten, keine Seuchen, keine Pandemie, nichts. Es war perfekt. Alles war miteinander im Einklang. Gott hat praktisch das, was wir heute Nachhaltigkeit oder ökologisches Gleichgewicht nennen, als Anweisung an den ersten Menschen, an Adam, weitergegeben. Das haben wir in 1. Mose 2, Vers 15. Da heißt es, Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Pflegen und schützen, ne? Sagt man heute ja ökologisch nutzen und erhalten. Man nennt das ja heute Gleichgewicht, Nachhaltigkeit, was auch immer. Das war da, weil alles direkt ohne Kompromisse der Herrschaft Gottes unterstellt war. Als die Menschen dann zu zweit waren und noch ein paar mehr, werden ja nicht erwähnt, aber Kain und Abel, die hatten ja dann später auch Frauen, da hat es dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Als die Menschen dann ein paar mehr waren, dann kam ihnen die Idee, ja, wir könnten ja vielleicht selber auch manches entscheiden. Vielleicht ist es besser, wir treten Gott zur Seite und sind selbst das Maß der Dinge, wollen selbst Gott sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf jemanden getroffen seid, der meinte, er wäre das Zentrum des Universums. Gibt da solche Menschen, ne? Sehr angenehm, mit denen umzugehen und so, ne? Und unsere Weltgeschichte kennt ja immer wieder Personen, die meinen, sie wären Gott gewesen. War ein Riesensegen, ne? Genau, man hatte hinterher Friede im Massengrab. Da war dann ruhig, ja? Das ist das Problem. Und deswegen akzeptierte Gott auch nicht zwei Götter neben sich in seiner Schöpfung. Das funktionierte nicht. Er akzeptierte das nicht. Gott sei Dank nicht. Und so kam es zu einer Trennung, einer Isolation weg von Gott. Das haben wir hier in 1. Mose Kapitel 3. Da heißt es, Und er, gemeint ist Gott, schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeitete, aus dem er gemacht war. So trieb Gott der Herr die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben, das ist so eine Engelart, auf und das flammende Schwert als Wächter. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Also Gott hat ja die Möglichkeit gegeben, ewig zu leben. Das wird in so einem Baum dargestellt. Der war nun im Garten Eden. Die Menschen waren nun draußen. Das heißt, ab da waren sie sterblich. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, die Folge der Sünde ist der Tod, weil sie zur Isolation von Gott und seiner guten Ordnung im Bereich des ewigen Lebens führt. Und dann begann die Welt, wie wir sie heute kennen. Das ist Kapitel 3. In Kapitel 4 haben wir den ersten Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Also die Menschen waren plötzlich nicht mehr einfach nur Mitmenschen, sondern plötzlich Konkurrent. Dornen und Disteln wuchsen, mussten Acker bebauen und so ist alles entstanden, was wir heute haben. Einschließlich Krankheit, Seuchen, Pandemie. Wer ist nun aus Gottes Sicht schuld an Corona? Merkt ihr? Wir stehen da wie Daniel und seine Freunde. Unverschuldet, in Anführungszeichen, trifft uns die Krise. Versteht ihr das? Also in der Vorbereitung hat mich das echt, ich habe auch echt, boah, wie geht das? Und ich war so, habe ich gerungen und gebetet. Wieder gestern Abend bin ich ins Bett, ich war noch nicht zufrieden. Heute Nacht immer wieder aufgewacht. Sag, Herr, irgendwie habe ich es noch nicht. Heute Morgen um 8, dann noch mal ran, deswegen war ich heute ein bisschen später, Entschuldigung an die Techniker, heute Morgen um 8 konnte ich dann schreiben, was ich meine, was Gottes Botschaft ist, ausgehend von Daniel in unsere heutige Krise. Die Perspektive Gottes beantwortet die Frage nach der Verantwortung komplett anders als wir Menschen. Jetzt könnte man natürlich sagen, pass mal auf, kluger Pastor, wenn die ersten Menschen was vereiert haben, das geht mich überhaupt nichts an. Das ist die Frage. Jesus stellt ja mal folgende Frage hier im Johannesevangelium. Oder er sagt, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Gemeint ist eine Frau, der bei der Sünde erwischt wurde. Alle haben sich verzogen, keiner konnte den Stein werfen. Wer von euch könnte sagen, er könnte auf die ersten Menschen einen Stein werfen? Mit dieser Rebellion, selber Gott sein zu wollen, haben wir nichts zu tun, das ist nur allein ihr Problem. Wer von euch könnte das sagen? Das war auch meine Antwort bei der Vorbereitung. Ich komme mit Gottes Geboten nicht klar, ich lebe ständig immer wieder in dieser Rebellion, weil dieses Virus der ersten Menschen in mir steckt. Würde ich sagen, ich bin sündlos, könnte ich sagen, ich habe damit nichts zu tun, keine Verantwortung, rutscht mir den Buckel runter, klärt euren Mist selbst. Aber das können wir nicht. Wer ist also verantwortlich? Aus biblischer Sicht gilt also, in Anführungszeichen, unverschuldet hat uns die Krise erwischt. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja, ist ja nicht ganz einfach jetzt so das Ganze. Also ich bin erstaunt über Daniel. Ich bin erstaunt über Gottes Wort. Die Vorbereitung hat mich unheimlich, ich weiß gar nicht, ich sag mal überführt, auch gleich im zweiten Punkt. Dazu kommen wir jetzt. Daniel akzeptiert natürlich nicht, dass sie plötzlich zum Tod verurteilt sind. Manche hätten ja eine Schockstarre vielleicht gehabt. Oh. Daniel wird dann aktiv, das wird hier beschrieben in Vers 14. Als aber Ajoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, diesen Befehl ausführen wollte, sprach Daniel ruhig und überlegen mit ihm. Da merkt man, was Daniel für ein Charakter war. Da kommen die schon zur Hinrichtung und er sagt, pass mal auf, krass. Das merkt man durch das ganze Buch Daniel, sein Gottvertrauen, seine Souveränität, mit der er den mächtigsten König gegenübertritt, die ist absolut krass, denn er steht für den wahren König, den allmächtigen Gott. Und so spricht er hier. Er ließ sich von ihm den Grund für den strengen Befehl des Königs sagen. Das müssen wir auch mal merken. Ne? Die haben noch gar nicht gewusst, was überhaupt passiert ist. Da kommen die Leute, die Henker, und dann muss er erst mal fragen, Moment mal, also Hammer, ne? Die haben doch gar nichts mitgekriegt. In Abwesenheit zum Tod verurteilt. Jo. Er ließ sich von ihm den Grund für den strengen Befehl des Königs sagen, ging zum König und bat sich eine Frist aus, dann wollte er ihm den Traum und seine Deutung sagen. So. Also mit Selbstvertrauen oder Minderwertigkeit hat er wenig Probleme gehabt. Ne? So. Genau. Wir haben ja regelmäßig so Treffen mit anderen Pastoren, Intervisionstreffen, kollegiale Beratung, habe ich ja schon mal erzählt. Und beim letzten Treffen war der Tenor einhellig. Alle sagten, ich und auch meine Gemeindeleitung, die sind langsam so ein bisschen durch, so ein bisschen genervt, immer wieder neu entscheiden zu müssen und über Dinge nachzudenken, über die man vorher nur 5 Minuten nachgedacht hat und jetzt sind sie zum Hauptteil geworden. Manchen fällt es auch sehr schwer, weil die Entscheidungen, die man treffen muss, eigentlich keinem gefallen. Die eine Seite so, die eine so und ja, genau. Außerdem weiß man ja im Voraus, dass viele der Entscheidungen, die man jetzt trifft, gewisse Folgen haben können. Für die Gemeinde. Genauso wie auch jetzt Politik und so ja auch wissen, dass die Entscheidung, die wir jetzt treffen, wieder negative Folgen auf anderer Ebene haben kann. Ne? Und das ist einfach eine Situation, in der man nicht gern dauerhaft ist. Niemand würde sich sowas freiwillig aufladen. Niemand. Weil man ja letztlich unverschuldet von dem eingeholt wurde. Hätte man selbst verbockt, muss man sagen, okay, das ist jetzt meine Geschichte. Da muss ich jetzt Verantwortung übernehmen. Aber so übernimmt man halt Verantwortung, weil man sie hat. Aber eigentlich wäre es einem lieber, man hätte sie nicht. Freiwillig wird das niemand auf sich nehmen. Und das ist jetzt das Komische hier im Buch Daniel. Daniel lädt sich diese Verantwortung freiwillig auf. Wisst ihr, er hätte ja zu Nebukadnezar sagen können und zu Ajoch, hey Ajoch, pass mal auf. Wir waren letztes Mal, als ich von diesem unreinen Zeug von euch nicht essen wollte, weil es den Geboten meines Gottes widerspricht, dann haben wir doch dafür gesorgt, dass ich das nicht essen muss. Und seht ihr, wir konnten gut dem König dienen, Ratgeber. Gott hat uns so viel Weisheit geschenkt. Lass uns doch nochmal ran, mich und meine Freunde, und dann können wir die Sache vielleicht klären. Die anderen, ja, die waren halt zu doof, aber lass halt uns mal. Also der hätte ja alles Mögliche machen können. Aber er geht zum König, erbittet sich eine Frist und sagt, ich deute das. Also er lädt die gesamte Verantwortung auf sich jetzt. Jetzt kann er sich nicht mehr rausreden. Jetzt hängt das Leben von ihm, seiner Freunde und von allen Weisen plötzlich von ihm ab. Er übernimmt diesen Konflikt komplett. Ich hätte das nicht gemacht. Glaube ich zumindest. Es sei natürlich Daniel und so mit Gott und Allmacht, dann natürlich wieder. Aber ich von Natur aus hätte man versucht, jetzt zu zeigen, guck mal, die sind die Doofen, die Blöden, aber wir doch nicht. Aber Daniel tut das eben nicht. Ja, und dann geht es dann weiter. Jetzt hängt es an ihn, jetzt muss er liefern. Seht ihr das? Ne? Jetzt muss er liefern. Der König hat ja vorher gesagt, wenn er nicht liefert, tot. Also jetzt hängt die ganze Geschichte alleine an ihm. Und dann geht er dann zu seinen Freunden, heißt es hier. Darauf ging er in sein Haus und erzählte alles seinen Freunden. Er forderte sie auf, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an, bittet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babylons umgebracht werden. Und dann kommt's, in einer nächtlichen Vision wurde Daniel der Traum enthüllt. Nicht nur die Deutung, sondern auch der Traum an sich. Daniel erzählt dem König den Traum dann lang und breit. Das haben wir dann nächsten Sonntag, das ist der zweite Teil von dem Kapitel. Aber jetzt ist die Rettung da Und dann heißt es hier, darauf ging Daniel zu Ajoch, der vom König den Befehl hatte, die Weisen Babylons zu töten. Er sagte zu ihm, bring die Weisen nicht um, führe mich zum König, ich werde ihm seinen Traum deuten. Also Daniel hat im Bewusstsein der Allmacht Gottes, im Vertrauen auf Gott, die Verantwortung für das alles komplett übernommen. Er hätte versuchen können, sich rauszureden, aber er hat es nicht getan. Und Gott hat gerettet. Zweite Botschaft für uns heute, die Rettung. Verantwortung im Vertrauen auf Gott. Verantwortung im Vertrauen auf Gott. Hier ist Daniel wieder recht neutestamentlich, ist Daniel öfters, das werden wir merken. Daniel tut hier und erlebt hier, was Paulus in Römer 10, Vers 13 sagt. Dort heißt es, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet werden. Das ist das, was Daniel hier erlebt. Er und seine Freunde rufen den Herrn an, bekennen sich zu ihm und seiner Allmacht und sie werden gerettet. Und dieses Bekennen ist hier sehr, sehr wichtig. Bekennen bedeutet ja, dass man zu was steht, Verantwortung für was übernimmt, sich etwas zu eigen macht. Und das ist immer notwendig, wenn wir wollen, dass Gott hilft, vergibt und rettet. Das haben wir in 1. Johannes 1, Vers 9 zum Beispiel. Da heißt es, wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, dann können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Ich habe den Vers schon unzählige Male gelesen, in unzähligen Predigen erwähnt und darüber gepredigt. Seit Daniel verstehe ich diesen Vers anders. An der Stelle hat mich Gott wirklich überführt. Ich habe den Vers viel zu eng definiert. Ich habe den immer nur auf mich, meine ganz persönliche Schuld und Sünde bezogen. Ich hatte dabei aber nie im Blick, dass ich auch mitverantwortlich bin an der gefallenen Welt und gefallenen Schöpfung. Ich hatte dabei nie im Blick, dass wir Menschen, weil wir mit Gott gebrochen haben, letztlich mitverantwortlich sind an unserer jetzigen Situation. Ich dachte immer, das ist meine Sünde zwischen Gott und mir und das andere. Das geht mich absolut nichts an. Aber wir haben ja gerade gemerkt, dass das nicht so ganz passt. Und so habe ich gestern zum ersten Mal nicht nur dafür gebetet, dass Corona endet, sondern mich dafür entschuldigt, dass wir mit ihm gebrochen haben und die Schöpfung gefallen ist. Das habe ich vorher nie. Wisst ihr, ich habe mir so gedacht, das Volk Gottes, die Gemeinden, die beten, Herr, nimm Corona weg, nimm Corona weg, so nach dem Motto, du bist ja schließlich für verantwortlich. Aus Gottes Sicht habe ich gedacht, könnte ich mir einen Kopf fassen und sagen, wie? Wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht kommen unsere Gebete und das Ganze mit dieser Haltung anders bei ihm an. Also lasst uns hier Daniel folgen und uns seine Haltung zu eigen machen. Bete dafür, dass Corona endet. Aber lasst uns wirklich ganz offen und ehrlich sein. Aus Gottes Sicht ist vielleicht auch Buße dran. Wer hat Schuld an der Krise? Das ist die Frage. Also ich habe den Vers wahrscheinlich über Jahre nicht in seiner ganzen Tragweite begriffen. Also die Vorbereitung hat mich enorm durchgeschüttelt an dieser Stelle. Das eigentliche Virus ist der Bruch mit Gott. Das Virus, mit dem wir jetzt zu tun haben, ist eine Auswirkung dessen. Wir haben das hier ja in Römer 6, Vers 23, habe ich ja schon erwähnt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Unsere jetzige Situation ist ein Spiegel. Unsere Gesellschaft, unsere Welt ist ein Spiegel, welches Verhältnis zwischen Gott und Mensch herrscht. Und da habe ich mir mein Kniekissen genommen. Daniel hat mich echt tief getroffen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir damit umgehen. Oft ist ja die Erwartung, die müssen es klären, die müssen es klären. Regierung, Leitung, sonst was. Diese Haltung wird auch in Frage gestellt. So funktioniert das nicht. Wer ist verantwortlich? Und mir wurde wieder neu bewusst, was hier in der Offenbarung steht. Fand ich richtig toll. Da heißt es, danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Das Meer gab es nicht mehr. Und dann heißt es dort, er, also Gott, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es wird keine Angstschreie mehr geben. Sie werden nicht mehr zu hören sein. Was früher war, ist vergangen. Wenn wir denselben Gott haben, an den sich hier Daniel wendet, kann dieser Gott das hier schon jetzt in Bezug auf Corona tun? Glauben wir, dass der Gott Daniels der gleiche ist wie heute? Glauben wir, dass er die gleiche Sichtweise hat und auf die gleiche Art handelt, wenn wir bereit sind, die nötige Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, dass wenn wir nicht nur beten, Herr, mach das jetzt mal weg, denn du bist verantwortlich, sondern in dieser anderen Haltung kommen, kommt das bei Gott anders an. Lass uns Daniel folgen und lass uns Jesus folgen. Er hat ja nun auch mit unseren Sünden nichts zu tun gehabt. Aber er hat das auf sich genommen. Er war bereit, die nötige Verantwortung zu übernehmen. Und er hatte nicht Mitschuld. Er war nicht unschuldig, in Anführungszeichen. Er war wirklich unschuldig. Also mitgefangen, mitgehangen. Wer ist schuld an der Krise? Ich weiß, wir sind alle unschuldig, in Anführungszeichen, davon überrollt worden. Aber nur in Anführungszeichen.